Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Der Wolf, das Lamm auf der grünen Wiese. Und das Lamm schrie.
Herzlich willkommen bei Film und Fressen. Wir kümmern uns heute nicht etwa um Harpe Kerkelings Lamm, sondern um eines, das die Hauptrolle spielt in Folge 5, Staffel 7 der Simpsons. Lisa als Vegetarierin. Und natürlich immer mit an meiner Seite der Ernährungssoziologe Dr. Daniel Kofal, heute Experte für die pflanzlichen Gelüste. Hallo Daniel.
Hallo lieber Johannes, heute unser Genusskompass zwischen Spanferkel und Tofewürstchen.
Das ist wohl wahr, denn darum dreht es sich bei den Simpsons. Und ich hatte es ja in der letzten Folge von Film und Fressen ja schon am Ende erwähnt. Es ist etwas Besonderes mit mir und den Simpsons. Ich bin ja ein absoluter Simpsons-Fan, wäre auch schon mal fast in einer Sendung beim ZDF gelandet, um mein Spezialwissen über die Simpsons preiszugeben. Leider scheiterte es an einer Frage, die ich im Casting, im Telefoncasting nicht beantworten konnte, weil ich das Simpson-Almanach, oder den Simpson-Almanach erst etwas später per Post erhalten habe. Es gibt nämlich so ein tolles Kompendium, wo alles, wirklich alles über jede einzelne Folge der Simpsons damals, heute vielleicht dann schon erweitert, zu finden ist. Vom Tafelgag über den Couchgag bis hin zu den Auftritten der Stargäste. Und deswegen, natürlich habe ich auch irgendwann in grauer Vorzeit Staffel 7, Folge 5 gesehen, Lisa als Vegetarierin, und habe mich natürlich darauf gefreut, sie nochmal zu sehen. Denn die Simpsons laufen jetzt nicht mehr so im Vorabendprogramm, wie das früher der Fall war, sondern man muss es natürlich irgendwo streamen lassen. Wer diese Folge nicht gesehen hat, der erhält jetzt wie immer eine kleine kurze Zusammenfassung, und zwar von der Folge Lisa als Vegetarierin. Die beginnt recht harmlos. Die Familie Simpson besucht einen Streichelzoo bzw. das Märchenland. Alle freuen sich, naja, es wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, dass alle sich freuen. Das Auto ist ganz schön zerstritten, ob dieser Ausflug überhaupt toll ist. Jedenfalls landet man dann im Streichelzoo. Lisa verliebt sich in ein kleines Lamm und ist total hin und her gerissen. Doch dann am Abend wird am Abendbrottisch der Familie Simpsons Lammkotelett serviert, und das bringt Lisas Fleisch auf dem Teller plötzlich mit dem lebenden Tier in Verbindung. Sie beschließt, Vegetarierin zu werden. Und was folgt, ist ein Spießrutenlauf. Homer und Bart machen sich gnadenlos über sie lustig. In der Schule wird sie sogar als Agitatorin gebrandmarkt, als Freigeist, und muss eine Fleischpropagandafilm, nicht nur sie, sondern die ganze Klasse, ansehen. Als Homer dann eine riesige Grillparty mit Spanferkel veranstaltet, eskaliert die Situation. Lisa klaut das Schwein und ruiniert die Party. Erst durch die Hilfe von Apu und den Gaststars Paul und Linda McCartney lernt Lisa, dass sie zwar zu ihren Prinzipien stehen, aber auch tolerant gegenüber Fleischessern sein muss.
Vielen Dank für die schöne Zusammenfassung, Johannes. Genau, es ist eine ganz besondere Folge. Du hast jetzt schon gesagt, du hast sie sicherlich auch schon mal gesehen in unserer Jugend. Das ist ja inzwischen 1995 etliche Jährchen her. Also genau, das ist etwas, was lange in der Vergangenheit ist. Von mir selber würde ich sagen, ich habe die Folge in den 90ern sicherlich auch, also ich meine, so erinnere ich mich, mal gesehen im Vorabendprogramm. Ich weiß nicht, ob das die Erstausstrahlung war, aber sie lief da eben. Damals habe ich sie bestimmt nur als eine von vielen Folgen wahrgenommen, weil ich auch ein Simpsons-Fan war und vielleicht immer noch bin. Also ich finde das immer noch eine sehr, sehr gute Serie, weil die Serie meiner Meinung nach auszeichnet, dass sie natürlich überspitzt und übertrieben, aber doch auch so als kleine soziologische Serie immer wieder Dinge aufgreift, die gesellschaftlich relevant ist und dabei eine doch gute Treffsicherheit an den Tag legt. Und sie ist vielleicht nicht ganz so bitterböse wie South Park, wo ich tatsächlich nicht so reingekommen bin, nicht so ein Fan war, aber eben doch auch immer mit so einem bisschen bissigen Humor, der auch mal die Grenzen auslotet. Das hat mir in Simpsons mal gut gefallen. Und als Jugendlicher war ich bestimmt kein Lisa, oder kann ich einfach sagen, ich war kein Lisa Simpson-Fan. Also es war nicht die Figur, die mich mitgerissen hatte. Ich wollte natürlich sein wie Bart, als ich 12, 13 Jahre alt gewesen bin. Aber diese Folge ist eine, die sich dann doch ins Gedächtnis eingebrannt hat und durch meine berufliche Beschäftigung mit Essen und Trinken, eine wissenschaftliche, dann auch immer wieder hochgekocht worden ist. Jetzt muss ich aber, bevor wir vielleicht in das Gespräch über die Folge gehen, noch einmal ganz schnell fragen, was denn deine Achillesferse bei den Simpsons ist. Also du weißt fast alles, aber eine Frage konntest du nicht beantworten. Kannst du dich noch erinnern, welche Frage das gewesen ist?
Ich glaube, wie der Esel heißt in der Folge, also ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge heißt, aber wie der Esel hieß, der Barts rote Kappe danach hat. Bart wurde ja als Austauschschüler mal in einer Folge nach Frankreich geschickt. Übrigens wurde da auch Wein konsumiert. Und da war er auf so einer Farm und wurde dort als Arbeitssklave eingesetzt. Und der Esel hatte dann seine rote Glücksmütze auf und dann war, glaube ich, die Frage, wie dieser Esel heißt.
Erstmal, klar, die Frage hätte ich auch niemals beantworten können, wie dieser Esel heißt. Aber jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich tatsächlich auch an diese Folge, die du erwähnst. Gut, das soll jetzt heute nicht das Thema sein, aber das schreibe ich gleich mal in unsere mysteriöse Excel-Liste rein an Folgenfilmen, die wir noch besprechen können. Ja, kommen wir vielleicht doch dann gleich auf die Simpsons-Folge, die wir heute ins Zentrum stellen, zu sprechen, nämlich diese als Vegetarierin oder als Veganerin ja irgendwann vielleicht auch mal. Es fängt ja so an, dass sie in diesen Vergnügungspark für 1- bis 7,5-Jährige fahren, der niemand mitreißt, bis auf tatsächlich das kleine Baby der Simpsons. Und dann kommt sie zu diesem Streichelzoo. Und da fängt ja eigentlich schon die Debatte so mit Tieren und Tierwahrnehmung an, weil es werden verschiedene Tiere gezeigt und dann kommen die süßen Lämmer und alle so bei dem einen Lamm, oh, oh, oh. Und dann schiebt sich ein größeres Schaf vor das kleine süße Lamm und das wird dann aber gleich, ich glaube, von Humor zur Seite geschoben, ja. Das ist eben nicht mehr süß, nicht mehr toll genug, nicht mehr bestaunenswürdig genug, sondern das wird gleich gerenkt nach hinten und man will sich dann doch wieder auf die kleinen süßen Lämmer konzentrieren. Das ist schon die erste schlaue Beobachtung, dass wir also bei Tieren in der Wahrnehmung auch so eine Hierarchie mit drin haben. Also, dass wir nicht alle Tiere gleichermaßen wertschätzen, sondern wir wertschätzen eigentlich erstmal vor allen Dingen die süßen Tiere besonders, die kleinen Tiere, die Lämmer, die flauschigen Tiere. Später kann man das noch weiter spinnen, wenn man so drüber nachdenkt. Also bei Spinnen zum Beispiel, die sehen oft so aus, dass man sie nicht so lieb hat. Oder es gibt andere Tiere, die ästhetisch eigentlich nicht unserer Normästhetik entsprechen. Und denen bringt man dann in der Regel auch schon weniger Empathie entgegen, als eben diesem kleinen Süßlamm, das hier auch noch bezeichnenderweise eine Schleife im Haar hat. Also tatsächlich ein tierischer Akteur, der wie gemacht dafür ist, einem kleinen Mädchen das Herz nicht direkt zu brechen, aber doch schwer zu machen und dann den Stein des Anstoßes dafür gibt, dass am Abend beim konventionellen Essen im Familienkreis die ersten Bedenken kommen, als dieser dann darüber beginnt zu reflektieren und auch zu fantasieren, dass das, was sie da auf dem Teller hat, dieses ausgeschnittene Kotelett, dass das nicht einfach so auf dem Teller sich materialisiert hat, sondern irgendwo ja rausgeschnitten sein muss.
In der Tat, ne? Aber das ist ja sowieso so ein Phänomen. Also ich meine, ich hatte das Phänomen jetzt nicht bewusst. Esse ja immer noch Fleisch. Also von daher, ich habe zwar aber auch ein Häschen mal gehabt als Haustier, das zwar auch im Stall lebte, aber das wäre ja nie geschlachtet worden, ne? So. Und das ist, glaube ich, auch immer der Punkt, ja. Es gibt, ohne dass wir jetzt da weiter drauf eingehen, aber es gibt halt gleiche und ungleiche Tiere, vielleicht. Tiere, die gegessen werden und Tiere, die getötet werden können und Tiere, nee, die sind viel zu süß, dass man denen etwas antut. Und das sind ja oftmals dann auch Haustiere, ja. Und da fängt es ja auch an. Katzen, Hunde, Meerschweinchen sind Haustiere in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur und in anderen Kulturen sind es aber auch zum Beispiel ja Lebensmittel. So. Und das ist natürlich immer schon mal der erste Blick da drauf. Und wenn man dann nochmal sowas Süßes, ich meine, das ist ja sowieso auch immer der Kindcheneffekt, man findet der Welpeneffekt, man findet natürlich kleine, junge Tiere immer süß. Und das ist ja genauso Babys, oh, ne, alles immer süß und ein Lamm, ein ganz kleines, junges Lamm ist natürlich noch am süßesten und das hat man natürlich auch so schön gesehen. Oh, oh, oh. Und dann, wie du gesagt hast, wird es direkt aus dem Bild rausgeschubst zur Schlachtbank vielleicht, wer weiß. Jedenfalls möchte man dann sowas Süßes einfach genießen. Ja, und Lisa ist halt wirklich derartig geschockt, weil sie jetzt plötzlich das erste Mal eine Verbindung zusammen herstellen kann. Ja, vorher hat sie sehr wahrscheinlich die Lammkoteletts gegessen und war ihr gar nicht bewusst. Aber das liegt ja auch daran, würde ich jetzt einfach mal sagen, Lisa verkörpert ja hier so die intellektuelle, die intelligente, hochintelligente vielleicht sogar. Gibt ja auch eine Folge, wo sie da aufgenommen wird. Und sie kann das überreißen und überreißt das. ihr Bruder, ihr Vater, der wird weiter gegessen und werden ihre Scherze gemacht. Aber sie kapiert das erste Mal, dass man eben Fleisch ja zwar in Plastikschalen im Supermarkt kauft, aber wir jetzt erstmal komplett verlernt haben, wo kommt eigentlich dieses Tier her und es muss ein Tier sterben. Und sie sieht es anhand des Lamms, wo sich plötzlich ja die zwei Lammkoteletten in das kleine Lämmchen wieder einsetzen, wie so ein Puzzleteil. Und sie sagt, nee, das kann ich nicht mehr essen. Ja, sie ist da nicht abgestumpft, weil viele Erwachsene streicheln ein Lamm und freuen sich nachher, dass die Lammkoteletten auf dem Teller sind. Ich habe damit auch keine Probleme, ja, obwohl es mir bewusst ist, woher es kommt. Oder auch ein Spanferkel, das da ja später auch am Spieß ist. Ist auch ein kleines, zartes Schweinchen, was dann knusprig gebraten wird. Ja, aber ist es jetzt Verdrängung, ist es Gewohnheit oder ist es einfach auch menschlich, dass man da ja einfach gar nicht immer so schockiert ist, wenn man sowas Kleines Süßes sieht. Und das ist so der erste Moment, wo sie plötzlich eins und eins zusammenzählt und sagt, nee, das geht gar nicht. Und alle anderen so genüsslich, sogar Maggie nuckelt an einem Lammkotelett und alle sind so herzzerreißend. Und die Szene am Tisch ist ja auch, die spitzt sich ja auch so zu, wenn dann Homer und Bart wie Tiere um ein Stück Lammkotelett kämpfen. Also das wird ja auch immer so gesellschaftskritisch, ist natürlich Simpsons und die spielen da natürlich auch mit bestimmten Klischees, die dann dort auch immer wieder mit einfließen. Und Lisa gilt da, was man in den 90er Jahren durchaus ja auch sagen kann, so als Exotin, ja, vegetarisch. Also das kann ja nicht ganz klar sein, ne? Wenn man vegetarisch, das sieht man ja auch im Verlauf der Folge, plötzlich kein Fleisch mehr essen will.
Ja, da hast du recht. Das finde ich auch in dieser Folge bemerkenswert. Es ist eben von 1995. Also das ist eben nicht die Zeit, wo wir jetzt in jedem Restaurant quasi ein anständiges vegetarisches Äquivalentgericht finden oder wo das eben ein Ernährungsstil zwischen vielen anderen ist, der ja eigentlich auch anerkannt ist. Also klar steht er im Wettbewerbsverhältnis, es ist nicht der vorherrschende, aber es ist einer, der sich eben als alltäglich etabliert hat. Das ist in den 1990er Jahren keinesfalls so. Ich erinnere mich daran, wie beschrieben wird in bestimmten auch anderen satirischen Texten, ich glaube von Wiglaf Droste, so wie Tofu-Würstchen schmecken in den 1990er Jahren. Also das ist auch gar nicht das Äquivalent da geschmacklich mit den Würstchen, wie wir sie heute in Ersatzprodukten im Supermarkt finden, sondern es ist einfach kein gutes Essen. Es gibt auch die andere Szene, wie Lisa in der Mensa der Schule ist und dann hat sie da die Auswahl zwischen drei verschiedenen Gerichten. Alles ist auf jeden Fall mit Fleisch. Dann fragt die Köchin, das ist auch diese stereotype super tolle dargestellte Köchin, die immer diese Zigarette im Mundwinkel hat und das Essen rein, ob sie auch was Vegetarisches haben könnte. Und dann sagt die, ja, kein Problem, wir haben ja dieses Sandwich oder dieses Hotdog. Ja, hier, ich nehme das Würstchen raus und hier hast du den Hotdog. Bon Appetito. Ja, und dann fragt sie noch so, wann haben sie eigentlich die Passion für ihren Beruf verloren? Also Lisa, die Köchin. Sehr schöne Szene, aber genau so war ja die Situation, kann man zugespitzt sagen, in den 1990er Jahren. Also wer vegetarisch, vegan gelebt hat, der war der Außenseiter, also ein wirklicher Außenseiter. Das war ein Verrückter, ein Freak. Vielleicht nicht mehr ganz so krass wie in den 1950er Jahren. Es gibt an so einer Wissenschaftsdatenbank Springer-Link vom Springer Verlag, nicht dem Axel Springer Verlag, sondern dem Wissenschaftsverlag Springer. Da gibt es einen sehr schönen Aufsatz. Da schreibt ein amerikanischer Psychiater darüber, warum Vegetarier oder Veganer eigentlich Sadisten sind. Also es ist wirklich ein wissenschaftlich begründeter Aufsatz. Ja, also nicht irgendwie ironisch oder polemisch, sondern der Vegetarier, Veganer hat irgendeine sadistische Veranlagung, die durch diesen Essensstil zum Ausdruck kommen. Das ist so der Ausgangspunkt, wo wir so esskulturell oder auch psychologisch, psychiatrisch so herkommen. Und das ist natürlich heutzutage nicht mehr so, dass ich meiner vegetarisch-veganen Kollegin, ich selber bin ja auch kein Vegetarier, Veganer, unterstellen würde, du isst das nicht, weil du eigentlich wirklich Sadistin bist. So, aber in den 90ern ist es eben so eine krasse Ausnahmesituation und die Simpsons bringen es eigentlich schon auf den Punkt und sie benennen so viele Dinge, die wir auch in der Forschung bis heute als reale empirische Komponenten der Auseinandersetzung betrachten können und auch dessen, wer sich denn eigentlich als vegan, vegetarisch eher verortet als omnivorer Allesfresser, der auch zum tierischen Produkt greift. Nämlich Lisa ist, wie du gesagt hast, sie ist jemand mit dem höchsten Bildungsgrad in der Familie. Also sie hat den noch nicht, weil sie noch in die Grundschule geht, aber es ist klar, sie wird den erreichen. Ja, sie ist die superkluge, die überkluge, ganz oft auch die neunmal kluge, ja, die alles weiß und auch alles besser weiß. Sie ist auch eine Frau, das ist ja auch empirisch klar belegt, dass wir also in Deutschland, in Europa, in westlichen Ländern überwiegend Frauen haben, die diesen vegetarisch-veganen Essstil pflegen. Sie ist auch jemand mit einem extrem sensiblen, aber auch extrem harten moralischen Kompass. Also es gibt auch immer wieder Folgen, wenn ich das richtig erinnere, du bist jetzt der Experte, das mehr als ich in diesem Fall, aber ich erinnere, Lisa hat ja auch oft so eine bisschen, also sie hat eine sehr einfühlsame Ader oft, sie ist mitfühlend, bis hin aber zum Depressiven. Also auch mit ihrem Saxophonspiel, das sie da hat. Sie hat aber wirklich zu kämpfen natürlich, dass sie in einer Welt lebt, die sich nicht nach rationalen, wissenschaftlichen, rein intellektuellen Faktoren ordnet, sondern eben zum Menschlichen, zur Welt, ganz viele andere Dinge dazugehören. Und sie kann eben auch mit diesem moralischen Kompass ganz oft keine Konflikte beheben oder befrieden, sondern sie provoziert Konflikte, weil andere moralische, ethische Kompasse besitzen. Und das kommt ja in diesem Film auch immer wieder raus, dass Lisa eben über diese spezifischen Charaktereigenschaften verfügt oder mit denen ausgestattet oder vielleicht in Teilen auch geplagt ist. An diesem Essen, an der Familienessen, da hast du ganz richtig gesagt, Homer Simpson, Roll der Familie so ein bisschen, aber auch natürlich das Familienoberhaupt und auch der liebende Vater trotz allem und der Sohn Bart, der Rabauke, der Rebell, die lassen sich natürlich von Lisa erstmal überhaupt nicht groß positiv irritieren durch ihre neue Vorlieben, sondern die machen sich über sie lustig. Und es wird nochmal gezeigt, also die Jungs, die Männer, die brauchen und wollen auf jeden Fall ihr Fleisch auch haben, haben gar kein Verständnis dafür. Witzig finde ich auch die Rolle von Marge, weil die auch so eine treffende Position einnimmt, die wir in unserer Kultur auch immer wieder finden. Die verständnislose, verständnisvolle Vermittlerin. Sie liebt natürlich ihre Tochter und ist auch irgendwie empathisch und merkt irgendwie, Lisa treibt da was um. Und dann sagt sie ja so toll, sowas Tolles wie, ach so, du willst kein Lamm mehr essen? Ja, kein Problem, Lisa, wenn du irgendwie, dann machen wir dir einfach was anderes. Möchtest du lieber was Schinken haben oder möchtest du lieber Rind haben oder möchtest du lieber Ferkel haben? Also irgendein anderes. Sie bietet einfach andere Fleischstücke an, ohne klar zu realisieren, dass Lisa eben jetzt ethische Bedenken hegt, dagegen, dass man Tiere zum Verzehr tötet. Und die bietet dann einfach andere tierische Produkte an, weil Marge auch nicht wirklich realisiert, dass das alles vom lebenden Wesen kommt und unter dem Leitprozess, den man eben auch nicht abstreiten kann, auf den Teller landet. Also Marge ist mitfühlend, aber nicht auf diese ethisch, moralisch reflexive Art und Weise, sondern auf eine sehr alltagspraktische Art und Weise. Und dann gibt es ja eine weitere schöne Szene, wo das auch nochmal so zum Tragen kommt, da will Homer dann ein Barbecue veranstalten als Konkurrenzveranstaltung zu Ned, der ein Barbecue für seine verrückten Flanders-Verwandten organisiert hat. Und dann ist ganz klar, er will bei diesem Barbecue natürlich Fleisch anbieten und dann sagt Lisa, ob es nicht was anderes geben könnte oder ob es irgendwie Fleisch geben muss. Und dann kommt Bart direkt an und sagt, aber du findest doch keine Freunde mit Salat. Und das ist auch ein ikonischer Song, der dann entstanden ist, dass dann ja Bart anfängt zu diesem Rhythmus, du findest keine Freunde mit Salat, du findest keine Freunde mit Salat, anfängt zu tanzen. Homer steigt auch sofort ein und sagt das auch. Dann gehen sie so tanzend, Polonaise-mäßig aus dem Bild raus. Findest keine Freunde mit Salat, findest keine Freunde mit Salat. Und auf einmal hängt Marge hinten dran an dieser Kette und singt auch mit, du findest keine Freunde mit Salat. Und dann fragt Lisa mit einer bestimmten Berechtigung, Mom, auch du machst da mit, weil Marge eben nicht so krass auf das Fleisch fokussiert ist wie die Männer in dieser Folge, Bart und Homer, sondern eigentlich eben diese ambivalente Vermittlerposition einnimmt. Und dann sagt Marge einen schönen Satz, nämlich sie sagt, ja, tut mir leid, aber der Rhythmus hat mich mitgerissen. Und das ist doch beim Fleischessen eben auch ein kultureller, wichtiger Aspekt, dass es nicht nur um intellektuelle Facetten geht, sondern es geht eben um die Kultur, es geht um den Rhythmus, um das Feeling, das damit verknüpft ist. Und das reißt eben manchmal Menschen mehr mit als ein rationales Argument. Und das wird an dieser Familienkonstellation gut ausgeführt, die Simpsons da präsentieren.
Ja, in welcher Kultur, in welchem Kulturkreis man halt groß wird und aufwächst, das zeigt das natürlich, ne? Also Thema Alkohol, um auf Wein zu kommen nochmal, ist ja genauso, ja, kulturell war das und ist es immer noch so, dass man einfach trinkt, ja, das verändert sich gerade oder auch das Thema Rauchen hatte ich ja auch in der letzten Folge kurz angesprochen, alles das, was halt so dieser Norm oder dem Zeitgeist gerade passt und ist natürlich dann immer Außenseiter, Außenseiterin in dem Fall Lisa, wenn man plötzlich etwas anderes tut, etwas anderes in den Vordergrund stellt und anders unterwegs ist, ja, deswegen es war ja halt früher auch irgendwie was für Hippies quasi vegetarisch zu sein, also das waren eher so Außenseiter, die da sowas gemacht haben, weil es ja seltsam war, warum isst derjenige kein Fleisch, ja. Klar, heute sieht es ganz anders aus. Das hat sich halt verändert, ist Mainstream geworden. Früher war das durchaus schon auch ein Reizthema, denke ich mal, am Familientisch. So wie du auch sagst, oftmals waren es Mädchen, Frauen, die da plötzlich dann gesagt haben, ah, vegetarisch, vielleicht, weil sie irgendwie auch eine andere Beziehung zu Tieren hatten, ja, Reiten und so ähnliches. Also das zeigt dann vielleicht doch nochmal auch eine gewisse empathische Haltung dann plötzlich in Richtung Tier und man kann es dann eben, wie das Lisa auch runtergebrochen hat, dass eben plötzlich, ja, wenn ich ein Tier esse, wenn ich ein Kotelett esse, dann kommt das von einem Tier und dann muss ich das entsprechend für mich überlegen, ob ich das möchte, ja. Und selbst Itchy und Scratchy, die immer ja gewaltverherrlich Zeichentrickserie in der Zeichentrickserie von Katze und Maus, findet sie plötzlich ganz brutal und sagt, hey, da werden ja Tiere immer irgendwie, in Zeichentrickfilmen wird Tieren oftmals ja Leid angetan. Und ja, sie geht halt mit offenen, du hast es ja auch gesagt, 9-mal klug, ja, sie ist reflektiert, sie geht sehr offen durch die Welt und hat's dann auch, ja, depressive Züge, aber sie ist halt manchmal einfach sehr nachdenklich, wo es in der Welt denn da auch hingeht. Manchmal gibt's ja auch so Folgen, die dann die Zukunft zeigen, was sie dann, ob sie Präsidentin ist oder ähnliches. Also man merkt schon, sie geht sehr reflektiert durchs Leben, was ein Großteil der Bevölkerung von Springfield nicht tut. Die sind dann eher vielleicht ein bisschen einfältig unterwegs, was dann manchmal auch das Ganze erleichtert. Und Lisa erklärt ja eben vielen die Welt und Homer ihrem Vater oftmals ja auch und das auch in dieser Folge, als er dann sagt, ja, Speck, Schinken, Schweinekoteletts und so. Und Lisa sagt, ja, das kommt alles doch vom gleichen Tier. Und Homer sagt dann einfach so, ha, ein wunderbares, magisches Tier. Ne? Also er bringt das gar nicht irgendwie, dass das Tier irgendwie leidet oder geschlachtet wird, sondern sagt, Wahnsinn, ne, ich liebe das. Und letzten Endes ist es natürlich einfach so, Lisa bricht das für sich runter, möchte gerne eben vegetarisch leben, bringt das auch zum Ausdruck. Du hast die Schulszene gesagt, haben sie denn kein vegetarisches Gericht? Da sagt sie ja sogar noch lustigerweise die Schulköchin, doch, der Hackbraten. Also kann man sich fragen, ist in dem Hackbraten dann gar kein Fleisch drin? Oder was sollte diese Anspielung? Und jedenfalls kann sie ja auch den Regenwurm nicht zezieren, der im Biologieunterricht zeziert werden soll. Und das löst zweimal den Freidenker-Alarm aus, der bei Rektor Skinner im Büro aufläuft und sagt, oh, also die Kinder sind heute überreizt. Wir müssen, das ist immer so auch so was Spaßiges, wir müssen die farbige Kreide abschaffen, die da zu Überreizungen führt. Auf alle Fälle ist das Anlass genug für Skinner zu sagen, okay, ich muss hier eine Ansprache an die Schülerinnen und Schüler halten. Es gibt hier eine Agitatorin, eine Unruhestiftlerin, die das Gesamtgefüge in Gefahr bringt. Das ist ja nichts anderes, als dass er die bezeichnet. Und das ist ja schon was Heftiges, irgendwie jemanden so zu bezeichnen, der einfach nur mal hinterfragt, sagt, ich will kein Fleisch essen. Ich kann hier diesen Regenwurm nicht sezieren. Und da müssen Sie natürlich so einen Fleischpropagandafilm anschauen. Troy McClure, der immer wieder gerne solche Propagandafilme in den Simpsons als Schauspieler präsentiert, erklärt ja dann in diesem Schulfilm des Meat Council mit vollem Ernst, dass die Nahrungskette bedeutet, dass Haie, Adler und Menschen Fleisch essen müssen und auch so ein Adler mal so ein Lamm weggreift und sowas. Und letzten Endes wird dann auch gezeigt, man sieht es natürlich nicht, aber und das Kind, der Protagonist in diesem Film, der das alles sehen muss, ist dann leicht verstört, als er dann sieht, wie zum Beispiel dann die Koteletten oder die Steaks hinten auf dem Laster landen. Ja, man geht halt auf die Büffeluniversität, damit dann nachher ein Fleisch entsteht. Und das ist so ein Propagandafilm und da kann man natürlich auch sagen, die Fleischlobby, mein, hier treibt es Simpsons wieder auf die Spitze und legt quasi den Finger in die Wunde, weil natürlich gab es solche Lobbyfilme, die gezeigt worden sind, dass Fleischessen ganz normal ist. Ja, in den USA gab es so eine staatlich finanzierte Werbekampagne über Beef und das ist natürlich immer ein Interesse. Natürlich ist das ein Interesse, dass Fleisch gegessen wird, weil eine Industrie dahinter steht. Und seit 2024 gibt es in Deutschland auch die Initiative Fleisch. Das ist ein Branchenzusammenschluss des Deutschen Bauernverbandes und des Verbandes der Fleischwirtschaft. Ihre erste große Kampagne, die ist da gestartet, ist, was dir schmeckt. Und sie soll jetzt im Endeffekt, so harmlos wie es klingt, aber letzten Endes soll sie die Menschen auf einen bewussten Fleischkonsum hinbringen. Ja, also ist das, was dir schmeckt. Da kann man sich natürlich fragen, ist das jetzt so unterschiedlich zu dem, was Troy McClure da zeigt? Also muss ich Menschen immer irgendwie lobbygesteuert zeigen und vorleben, was sie tun, oder kann das jeder selbst entscheiden? Jemand, der sagt, ich will kein Fleisch mehr essen, ich will gar kein tierisches Produkt mehr essen, kann er das doch, ne? Aber das ist hier ganz klar zu sehen in dieser Folge, nee, das ist nicht normal. Und die Schule ist auch so dieser Normierungsapparat, der sagt, so muss es sein. Fleisch essen ist normal, dies ist normal, und wer abweicht, der wird zum Problem. Und das zeigt diese Folge als erstes. Was Lisa dann daraus macht, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Toleranz, Militanz, ja, aber das ist ja auch das, was wir häufig beim Thema Veganismus mittlerweile, jetzt vegetarisch gar nicht, aber Veganismus sehen, dass da mit so einer Militanz dran gearbeitet wird, dass es auch schon wieder schwierig wird, weil da wird ja einem auch vorgeschrieben von denen, die das anders machen, dass das richtig ist. Und was ich mache, das ist falsch. Also im umgekehrten Schluss macht sie es im weiteren Verlauf der Folge auch nicht anders, sondern sie will aufdoktrinieren, was richtig ist. Ihr sollt auch kein Fleisch essen. Und das ist was natürlich eigentlich auch nicht so gut ist, ne?
Ja, ganz richtig. Sie vollzieht da so einen Wandel. Am Anfang habe ich gedacht, da muss ich gleich was sagen, wenn du das einfach so sagst. Sie hinterfragt das und macht sich da Gedanken. Das ist ja, wie du jetzt am Ende richtig ausgeführt hast, nicht der Fall, sondern sie wird ja eben dogmatisch und sie wird auch aggressiv gegenüber die Lebensgewohnheiten der anderen. Sie nimmt da diesen kleinen Rasenmähertrecker und rammt das Spanferkel des Vaters, das das Zentrum seines sozialen Festes ist, wo sich auch alle anderen drauf freuen, ja, die eben diese moralischen Gefühle nicht haben, die Lisa hat, und fährt das da weg. Auch eine super schöne Szene, dieser Witz, der da passiert, dass das Marge dann im ersten Moment ruft, nicht Bart, und Bart steht dann daneben und er war es gar nicht. Und auch sagt Marge aber, oh, Entschuldigung, mach dir ja Gewohnheit, sonst bist du immer der, das ausfrisst. Diesmal ist es eben Lisa, die da querschlägt und ja, militant wird und ihrem moralischen Kompass jetzt über alle anderen moralischen Ansätze setzt. Und da sind wir natürlich auch in dem Feld, was die ganze Zeit drumherum aufgespannt wird, was du richtig beschrieben hast, auch so schön beschrieben hast, mit diesem Propagandafilm mit Troy McClure, einem begnadeten Schauspieler, der sich auch für keinen Mumpitz zu schade ist in den Simpsons, um ihn mal darzustellen. Damals ist es eben so, in den 1990er Jahren, es muss die Normalität wiederhergestellt werden. Das geht natürlich auch mit jeder Wandel der Esskultur, also mit jedem, der so moralisch herkommt, einher. Das ist ja also eine starke Normalität unseres Zusammenseins, unseres Seins an sich. Also das, was wir essen, sind wir ja eben auch. Das stellt uns dar. Und wir geben dem damit Ausdruck, dass das eben da in Frage gestellt wird. Und ja, durch diese Argumentation, die Lisa und andere auch mit dem Fleischverzicht verbinden, auch unterstellt wird, ihr alle anderen seid wirklich böse Sünder und unreflektiert und macht schlimme Dinge. Und sie haben jetzt die Wahrheit erkannt und reiben das anderen unter die Nase und fordern auch von jetzt auf gleich, nur weil sie das jetzt als wahr anerkennen, eine Umstellung ein, ja, und ein Schuldbewusstsein ein, das die anderen erstmal gar nicht empfinden. Also da ist eben diese Sensibilität, die Lisa hat, nicht ausgeprägt, ja, und nicht vorhanden. Und man möchte sich das auch nicht in die Nase reiben lassen. In dem Zeitpunkt der 1990er Jahren ist es eben so, da muss dieser Außenseiter aber erstmal auch wieder in die Spur gebracht werden. Es wird eben noch gar nicht darauf eingegangen, dass sie ja rationale Argumente hat, sondern es ist wirklich, wie du gesagt hast, es gehen die Alarmglocken los. Hier haben wir einen Aufwiegler unter uns. Diesen Film finde ich auch toll dargestellt, weil er diesen Aspekt hat, wie Fleisch hergestellt wird, eben ja zeigt, indem er es nicht zeigt. Die Rinder fahren in diese Verarbeitungsmaschine rein und dann sehen wir einen ewig langen Trakt, wo die Kamera langfährt und wir sehen überhaupt nicht, was dahinter passiert. Also es soll gezeigt werden, so wird Fleisch hergestellt, aber wir sehen überhaupt nicht, wie Fleisch hergestellt wird. Wir sehen nachher nur als Anspielung ein verstörtes Kind, das da wieder rauskommt. Also super dargestellt, wie so ein Propagandafilm funktioniert. Und diese Nahrungskette ist ja auch nicht nur, was du sehr gut gesagt hast, bestimmte Tiere müssen im Fleisch essen, der Adler, das Schaf, der Mensch muss das essen. So, es gibt noch dieses Schema Nahrungskette, da steht der Mensch im Zentrum und von allem drumherum gehen Pfeile auf den Menschen. Der Mensch ist also im Zentrum der Nahrungskette und alles ist nur dafür da, um ihm als Nahrung zu dienen. Super polemisch, aber natürlich auch zusammenfassend dargestellt. Ich finde es aus meiner Perspektive nicht so verwunderlich, dass wir in den letzten Jahren auch erleben, dass die industriellen Fleischbetriebe oder dass überhaupt Fleischverbände ihre Position stark machen wieder auf dem Markt, weil sie sich ja einer ganz starken Kritik, auch einer organisierten Kritik von der vegetarisch-veganen Lobby ausgesetzt gesehen haben und da auch mit Diffamierungskampagnen zu tun hatten. Und wir natürlich auch beachten müssen, also nicht nur die Fleischindustrie ist da und will, dass die Menschen Fleisch essen, sondern die Fleischindustrie ist natürlich da, weil Menschen auch Fleisch essen wollen. Also deswegen braucht man diese Art der Massenproduktion im Moment auch. Also es kann mir niemand plausibel erklären, wie wir den Fleischhunger, den die Welt hat und der global ansteigt, in den letzten Jahren tatsächlich auch in Deutschland wieder ansteigt, wie wir den ohne Massentierhaltung im Moment oder Massenverarbeitung bewältigen wollen. Also es gibt eben eine Nachfrage danach. Das kann man ethisch problematisch finden, das kann man zu verändern versuchen, aber erstmal de facto ist das der Status quo. Und das ist auch etwas, was man im Zuge dieses Films in den 90er Jahren auch schon eben bei den Simpsons, aber es entsteht dadurch kein Automatismus einer Veggie-Wende, sondern wir haben gesehen, in den letzten Jahren ist der Fleischkonsum in Deutschland zum Beispiel stark zurückgegangen, in den letzten Jahren muss man sagen, bis vor 3 Jahren und seitdem steigt er wieder moderat an. Ja, auf einmal gibt es zum Beispiel wieder einen Wandel, statt irgendwie diesem vegetarischen, veganen Fokus auf Essen, den es lange Zeit gab, gibt es auf einmal diese Proteinwende. Also auch junge Leute auf einmal denken eigentlich nur noch in Proteinsubstanz. Das ist wieder so ein maßloses, zum Teil auch übertriebenes Verzehren von Proteinprodukten. Und dann ist das Aufnehmen von Protein auf einmal wichtiger als die moralische Frage, ob man da Fleisch essen soll oder nicht. Also es ist eben ein Argument, ein Argumentationsstrang, eine bestimmte Esskultur im Wettbewerb mit ganz vielen anderen Esskulturen. Und das haben die Simpsons eben auch schon gesehen, indem sie am Ende ja den Konflikt eigentlich befrieden, dass sie eben sagen, ja, es gibt diese vegetarisch-vegane Oase mit Apu und den McCartneys, diese kleine Community, Kommune, die auch auf dem Dach von Apus Supermarkt da ihren Garten Eden hat. Und es gibt aber auch weiterhin die omnivore, karnifile Mehrheit, die weiterhin Fleisch essen will. Und was auch dann auf Apus Dach ja ganz schön zu sehen ist, dass Lisa dann sagt, sie versteht nicht, warum die Menschen nicht einfach, ich weiß jetzt nicht die genauen Zutaten, sie sagt dann sowas wie Salat, Tofu und Käse essen könnten anstatt von Fleisch. Und dann sagt Apu gleich, hä, Käse? Das ist ja auch ein tierisches Produkt. Und dann sagt dieser, ich hoffe, du verurteilst mich nicht deswegen. Und dann sagt Apu gleich, doch, doch, das mache ich schon. Auf so eine freundliche, wie er ja dargestellt wird, stereotyp indische Art und Weise. Aber auch hier wird nochmal klar, auch innerhalb des vegetarisch-veganen Milieus gibt es natürlich Werthierarchien und es gibt immer welche, die noch radikaler sind als andere. Auch mit dem Wurm, das ist ja auch eine spannende Frage, die da thematisiert wird. Also ein Lamm, ein Schaf, eine Kuh, ein Rind, dem würde man ja auch inzwischen auf wissenschaftlicher Basis eine gewisse kognitive, emotionale Kompetenz zusprechen, die weit davon weggeht, dass es reine Biomasse ist. Also kann man auch tatsächlich dann fragen, wie arrangiert man sich damit, dass man Lebewesen mit solchen Kompetenzen verzehrt. Bei einem Regenwurm gibt es ja diese Kompetenz nicht. Also mir ist nicht bekannt, dass man irgendwie so einem Regenwurm große emotionale oder kognitive Kompetenzen zusprechen würde. Also macht es bei jedem Tier zum Beispiel Sinn, diese Grenze des Nichttötens zu ziehen? Klar, kann man machen. Man kann sagen, hat da jedem Lebewesen diese Vorbehalte. Aber man sieht, dass es da auch Hierarchien gibt innerhalb der Tiere an bestimmten rationalen Faktoren und auch innerhalb der vegetarisch-veganen Community, wer darf was essen? Du hast ja eben gesagt von den Hippies, die früher vor allen Dingen in diesem Feld unterwegs waren. Ich erinnere mich da an die Kukuvoren, also so eine kleine Sammelbewegung aus den 1910er Jahren oder 20, ich glaube, das waren die 1910er oder 20er Jahre, wo mal ein deutscher Protagonist in die Südsee ausgewandert ist, um sich nur noch von Kokosnüssen zu ernähren, weil das einzige Lebensmittel wäre, das moralisch, ethisch korrekt wäre zu verzehren und überhaupt auch das wäre, dass Gott am nächsten wäre, weil es so weit oben an der Palme wachsen würde. Ist natürlich furchtbar nach hinten losgegangen, das ganze Experiment, in die Mangelernährung und so, hat er danach seine Fußnägel gegessen, um überhaupt irgendwie noch andere Nährstoffe zu bekommen, ist dann auch verstorben. Aber er hat mit dieser skurrilen Argumentation aus meiner Perspektive trotzdem Anhänger gewonnen. Die sind ihm dann nachgereist in die Südsee und haben dann auch so gelebt. Und die haben sich natürlich als noch moralisch überlegener gefühlt als die verbliebenen Vegetarier, die vielleicht in Berlin waren und tatsächlich nur eine Tomatensuppe gegessen haben, aber manchmal noch vielleicht einen Schluck Milch dazu getrunken haben, weil die immer noch tierische Produkte gegessen haben. Und die Simpsons, die bringen diese Werthierarchien so schön zur Geltung. Und das macht diese Folge auch eigentlich so sehenswert. Neben ihrem Unterhaltungsaspekt.
Ja, du hast ja Tomatensuppe gerade erwähnt. Das ist ja auch diese Szene, die das alles fast zum Eskalieren bringt. Freudestrahlend präsentiert Lisa ja eine Gazpacho, die man heutzutage schon mal auch in Restaurants bekommt. Gar keine Frage. Was auch übrigens ja die Spanier schon immer traditionell essen, ja, eine Gazpacho. Ich erinnere mich da übrigens auch an eine Szene in Portugal mit meinem verstorbenen Patenonkel, als wir im Alentejo waren und er hat gern gegessen, dass ich gerne esse und genieße, ist ja bekannt, auf einem Weingut zum Mittagessen und dann hat er eine Gazpacho bestellt. Da dachte ich schon, was ist jetzt los? Ah gut, er hat dann noch kleine frittierte Fischchen dazu bestellt. Das hat dann das alles wieder etwas ins Gleichgewicht gesetzt. Wobei eine sehr gute eiskalte Gazpacho ist das Beste, was man mittags so im heißen Sommertag dann auch essen kann. Das ist wirklich auch geschmacklich ganz toll. Bräuchte ich nicht mal diese Fischchen, aber die haben es irgendwie auch nochmal rund gemacht. Und jedenfalls wird Lisa ja da total ausgelacht, als sie mit der Gazpacho ums Eck kommt und eben das, wie du gesagt hast, die Treckerzähne, Rasenmäher, Traktor und Spanferkel vorne dran weggeschoben. Das blockiert den Staudamm und wird dann in die Luft katapultiert und alles ist eben ja ganz übel und Homer und Lisa sprechen kein Wort mehr miteinander, bis dass Lisa dann einfach sagt, ich halte es hier nicht mehr aus und flüchtet. Und auf dieser Flucht landet sie ja eben bei Apu, weil sie denkt, sie muss unbedingt Fleisch essen. Überall zeigen die Werbetafeln, dass man Fleisch essen soll. Also jeder sagt, sie soll Fleisch essen und sie hält es nicht mehr aus, den Druck, der von außen auf sie einprasselt und sie will Fleisch essen und rennt dann eben in den Quickie-Mart und nimmt dort einen Hotdog und beißt rein und schreit dann, dass ich es jetzt gemacht hat. Und Apu sagt, ja, schmecken dir meine Tofu-Würstchen? Und was, wie Tofu-Würstchen? Ja, er hätte ja einfach die echte Hotdogs gegen Tofu ausgetauscht und keinem fällt's auf. Ja, und da kommt dann eben, ja, er ist ja Vegetarier oder sogar Veganer, wie sich ja dann durch die Szene, die du beschrieben hast, rausstellt. Und er zeigt dir was. Und das ist ja auch nochmal so gleicher Witz, ja. Versteckt der Aufgang auf die Dachterrasse hinter dem alkoholfreien Bier-Eisschrank, der eigentlich nur fake ist und den sehr wahrscheinlich nie jemand öffnen würde, weil nämlich Lisa auch fragt, ja, was machst du denn, wenn jemand ein alkoholfreies Bier will? Das kommt nicht vor. Ja, und das ist ja im Endeffekt genauso ein Stereotyp zu dieser Zeit. Man isst Fleisch und man trinkt Bier mit Alkohol. Wenn ich was alkoholfreies trinke, dann nicht alkoholfreies Bier. Und das sind Dinge, die heutzutage ja ganz normal sind, waren eben damals etwas ganz Unnormales. Und die Oase, die sich dann da auftut mit eben den beiden McCartneys, Lisa und Paul, ist dann so eine letzte Bastion oder die kleine Bastion der Vegetarier in Springfield. Ganz interessant vielleicht auch noch dazu, Linda McCartney war ja die Vegetarierin bei beiden und hat Paul zum Vegetarier gemacht. Sie war ja schon früh Vegetarierin und hat ihn dann davon überzeugt. Ne, vielleicht hätte es sonst diese Folge gar nicht mit den McCartneys gegeben. Und auch nochmal ganz interessant, Paul war der letzte Beatle als Gaststar, also der lebenden Beatles, als Gaststar in den Simpsons. Ringo Starr und George Harrison, die waren schon vorher entsprechend bei den Simpsons. Und im Original werden die auch immer von den echten Promis gesprochen, also synchronisiert. Das vielleicht auch noch dazu. Und Paul und Linda sind aufgetreten, aber nur unter einer wirklichen historischen Bedingung, dass Lisa bis zum Ende der Serie Vegetarierin bleiben muss. Und das haben die sich tatsächlich auch festschreiben lassen. Nur unter diesem Aspekt haben Linda und Paul McCartney dazu gesagt, dass sie da als Gaststars mitspielen. Und das ist ja tatsächlich auch noch so, dass letzten Endes Lisa weiterhin Vegetarierin ist, was ja auch sehr, ja eher ungewöhnlich ist, weil oftmals in solchen Serien wird nach jeder Folge alles nochmal auf Reset gesetzt. Es bleibt so, nichts ist, wie es jetzt ist, es wird nicht weitererzählt, sondern es ist halt wieder ganz anders, ne? So, und das ist tatsächlich schriftlich festgelegt und zugesichert und es bleibt auch so, ja? Deswegen ist Lisa weiterhin Vegetarierin und da könnte man natürlich auch sagen hier, das ist ja ein Wahnsinns-Coup gewesen der Vegetarierbewegung, dass sie in einer prominenten Serie, die in Amerika ja schon viel, viel früher gelaufen ist, muss man ja auch nochmal so sehen, tatsächlich geschafft haben, so etwas dort zu integrieren, ja, und dass es nicht mehr verändert wird. Und auch im Endeffekt sieht man die Bewegung, die sich da verändert und das Beispiel, was du jetzt mit der Kokosnuss geschildert hast, natürlich, ne? Es gibt immer wieder Bewegungen, die sich dann bewusst absetzen wollen, was Besonderes zu sein und dann halt natürlich das Ganze auf die Spitze treiben. Aber ja, letzten Endes ist es ganz spannend zu sehen, dass Lisa dadurch, durch diese Folge, dauerhaft dann zur Vegetarierin geworden ist. Und letzten Endes finden ja beide auch wieder zusammen, Vater und Tochter, und versöhnen sich. Und Homer sagt ja dann auch, naja, jetzt geht's im Schweinsgalopp nach Hause. Und dann sagt er im Salatgalopp oder irgendwas anderes, jedenfalls, dass es dann auch vegetarisch passt.
Ja, Homer ist natürlich auch immer liebender Vater. Also bei all seinen Fehlern, das macht ja diese Homer-Figur auch so sympathisch. Er hat so viele Macken, er hat so viele Probleme. Er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte mit seinem Alkoholproblem. Er vergisst ja auch die Kinder immer wieder oder also ein Kokolores. Genau, wenn man die Serie oft genug gesehen hat, weiß man eben, was Homer ausmacht als Person. Aber er hat ja immer auch ein gutes Herz. Und das muss man eben auch sagen in dieser Konstellation der Familie. Er ist eben auch niemand, der dann sich auf diesem Fleischessen so zurückzieht und auf Dauer die Beziehung zu seiner Tochter opfern will, nur weil er unbedingt auch noch die anderen vom Fleischessen überzeugen will, sondern er akzeptiert dann eben auch seine Tochter als Vegetarierin, vielleicht irgendwann auch als Veganerin, und macht dann eben auch Kompromisse. Das beginnt bei der Sprache natürlich. Wir können uns vorstellen, dass er da noch sehr oft in Unverständnis und Fettnäpfchen hineintreten wird. So ist Homer. Aber er macht ihr keine weiteren Vorwürfe mehr und sie machen beide einen Schritt aufeinander zu. Noch einmal ganz kurz zu dieser Apu-Geschichte. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast, dass er diese Würstchen austauscht und da diesen alkoholfreien Bierschrank hat, den nie jemand öffnen wird. Das finde ich interessant, weil alkoholfreies Bier tatsächlich einen großen Aufschwung erlangt in der Trinkkultur. Hat sich auch fest etabliert, genauso wie das vegetarisch-vegane. Apu ist auch als Veganer und Vegetarier in der Serie so interessant, weil er zum einen aus einer Kultur kommt, in der das vegetarisch-vegane die Mehrheitskultur darstellt. Das ist genau umgekehrt als bei uns im globalen Nordwesten. In Indien, auch dem Hinduismus, gibt es eben eine Normalität des fleischlosen Essens. Und gleichzeitig ist er jemand, der nicht diesen strengen moralischen Kompass hat, den Lisa dauernd an den Tag legt. Also Lisa ist natürlich in ihrer Moralität offensiv, aggressiv, total rationalisiert und auch ja stringent. Und Apu trickst seine Kunden aus. Er hat irgendwie so moralische Vorstellungen. Vermutlich ist es auch noch günstiger. Also taucht er einfach die Würstchen auf und die Leute merken es eh nicht. Das kann ich mir auch schon aus der Realität sehr gut vorstellen, dass wir eigentlich etliche Fleischprodukte im Alltag hätten, durch auch sowas, was man Laborfleisch nennt, ja, oder Fleisch aus der Petrischale ersetzen könnte. Was ich gelesen habe, ist, wir werden in naher Zukunft vermutlich nicht den Sonntagsbraten, nicht das gute Steak, nicht die Hühnerbrust, die wir mit Aufmerksamkeit essen, verzehren wollen, genießen wollen, durch In-vitro-Fleisch ersetzen können. Aber all das, wo man so im Alltag so nebenbei Fleisch isst, da könnte man sich wirklich überlegen, ob man den Geschmack nicht dadurch, weil das oft sowieso durch Soßen und Zusätze übertüncht wird, durch irgendwelche Fleischersatzprodukte substituieren könnte. Aber natürlich muss man das offen sagen, ja, was die Menschen da essen. Apu macht das nicht. Apu ist bei all seiner Sympathie, die er auch mitbringt als Figur, er ist eben jemand in dieser Serie, der diesen Quickie-Markt betreibt und vor allen Dingen auch darauf aus ist, auf seinem Niveau Umsatz zu generieren, ja, und Kunden anzuziehen. Er ist so der stereotype indische Kleinhändler. Und er trickst eben auch gern mal Kunden aus. Ja, das gehört irgendwie so dazu. Und er ist ein Vegetarier, das ist ihm wichtig. Aber er ist niemand, der an sich mit so einem hypersensiblen Moralkompass ausgestattet ist. Und dann gibt es eben diese beiden Rockstars da oben. Das fand ich jetzt interessant, die Anekdote, die du erzählt hast, dass Linda McCartney Paul überzeugt hat. Das ist, denke ich, auch oft in der Realität so, dass die Frau eben sich vegetarisch vegan ernährt und dann ihren Ehemann, ihren Partner vom vegetarisch veganen Essen überzeugt. Erinnerte mich gerade auch an eine Anekdote aus dem Quentin Tarantino-Film aus Pulp Fiction, wo Samuel L. Jackson einmal in so einer Szene, in so einem Apartment, so einen Burger verzehrt von jemandem, den er gleich erschießen wird. Und dann sagt er, er isst so selten Burger, weil seine Frau ist Vegetarierin und das würde ihn auch zu so einer Art Vegetarier machen. Der ist natürlich dann nicht so stringent wie Paul McCartney, aber das ist eben eine richtige Beobachtung. Ja, das Essverhalten der Partnerin hat ganz oft einen Einfluss auf das Essverhalten des Partners. Ja, umgekehrt wahrscheinlich auch, aber was das Vegetarische, Vegane und das Omnivore, Carnivore anbelangt, hat das doch eine Schlagseite in diese Richtung. Ja, auch das kam in dem Film gut raus, in der Folge. Ich würde jetzt ins Fazit gehen. Also, es ist jetzt von mir mal Animationsfolge ausgewählt. Ich habe dabei gemerkt, dass ich auch gar nicht so bewusst, aber auch mal gerne Comicfilme oder Animationsfolgen mir anschaue. Ich finde die Simpsons mit ihrem Humor, das spricht mich an. Deswegen ist auch natürlich hier mit Rückblick auf unsere letzte Folge immer die subjektive Bewertung, der subjektive Eindruck ganz wichtig, wie man so eine Folge einstuft, so einen Film bewertet, wie viele Punkte man ihm gibt. Ich habe eben oft herzlich lachen müssen. Ich fand, diese Folge greift viele Dinge auf, die wir in der Realität tatsächlich auch beobachten. Natürlich immer zugespitzt, immer übertrieben, gerne mit so ein bisschen bissigem Humor. Aber eben ist ein guter Einstieg in die Debatte über Ernährungswandel, Veggie-Wende, aber auch Stabilisierung von omnivorer, karnivorer Esskultur. Ich würde dieser Folge, die man schnell mal nebenbei weggucken kann, dauert ja irgendwie eine halbe Stunde, ein bisschen weniger, glaube ich sogar, gute 3 Punkte geben. Ist was man gerne ein oder bestimmt auch öfters 2, 3, 4 Mal sich anschauen kann. Wie ist es dir gegangen als Simpsons-Fan?
Naja gut, da gibt es ja nur eine mögliche Bewertung, 4 von 4, als absoluter Simpsons-Fan. Auch wenn die Serien natürlich irgendwie in die Zeit oder diese Folge natürlich schon ein bisschen in die Zeit gekommen ist, sieht man vor allem an der Qualität der Animation im Vergleich zu heutigen aktuellen Folgen. Sei es drum, was mir immer ganz besonders an den Simpsons gefällt oder schon damals auch gefallen hat, ist so ein bisschen A, das Visionäre, B, aber auch gesellschaftsrelevante und C, dass sie gleichzeitig eben auch dir den Spiegel vorhalten auf ihre Art und Weise. Und das sieht man alles zusammen in dieser Folge über Fleischkonsum, aber auch, wie könnte ein Konsum in der Zukunft aussehen? Ne? Ich meine, Tofu, Dog und so weiter, das ist ja Dinge, die heutzutage ganz normal sind. Und auch natürlich, dass der Fleischkonsum sich verändern muss. Die übermäßige Viehzucht, die da auch dargestellt worden ist, in einer engmaschigen Tierhaltung, wo Troy McClure als Cowboy verkleidet über die Tiere marschiert, weil die so eng aneinander stehen. Und all das zeigt einfach das, was die Simpsons und das Redaktionsteam letzten Endes der Simpsons auch ausmacht, dass sie zeitgemäß, visionär, aber auch unterwegs sind, was diese Gesellschaftsthemen angeht und das auf eine ganz besondere Art und Weise darstellen. Also die Folge ist, oder die Folgen sind nie einseitig, sondern sie zeigen immer beide Seiten und sie macht sich auch nicht einfach über Fleischesser oder Vegetarier lustig. Humor und auch Lisa sind jetzt nicht irgendwie die Bösen, sie sind aber auch nicht die Heiligen und das sieht man dann auch gerade, ne? Homer, der zwar Fleisch isst, ist der liebevolle Vater, der nicht nur seine Tochter, sondern auch sein Spanferkel liebt. Und Lisa ist da keine Heilige. Sie wird militant, sie ruiniert die Party, sie verliert die Toleranz, das, was sie eigentlich so ausmacht. Also beide Figuren machen da Fehler. Beide entschuldigen sich auch und finden auch wieder zusammen. Und das ist das, was letzten Endes diese Simpsons und gerade diese Folge, würde ich jetzt mal sagen, ganz besonders diese Folge, einfach ausmacht, die auch zeigt, hey, Leute, egal ob du Fleisch isst oder eben kein Fleisch isst oder keine tierischen Produkte, seid nett zueinander, vertragt euch, lebt miteinander. Und das sieht man da wunderbar. Und dass jetzt dann McCartneys dafür gesorgt haben, dass Lisa Simpson quasi bis heute Vegetarierin ist, ist natürlich noch ein ganz besonderes Stück Film- oder Seriengeschichte. Und daher, wie eingangs schon direkt gesagt, 4 von 4 Gängen.
Das freut mich sehr, dass dir die Folge so gefallen hat. Und dann werde ich mal weitere Simpsons-Folgen recherchieren. Worauf kommen wir denn das nächste Mal zu sprechen?
Ja, wir waren in Springfield und dachte, wenn du eine Serie aussuchst, suche ich einfach auch mal eine Serie aus. Nicht animiert, aber auf alle Fälle auch eine der bekannteren Serien. Wir werden uns, nachdem wir uns jetzt mit Lisa beschäftigt haben, die für ihre Überzeugungen gekämpft hat und fast eben auch an ihrer Arroganz gescheitert ist, das nächste Mal um jemanden anschauen, der Arroganz zur Kunstform erhoben hat. Und zwar einen Koch, der seinen Gästen die Suppe verweigert, wenn sie sich nicht benehmen und nach seinen Regeln leben oder bestellen. Wir sprechen dann über Seinfeld, die Serie, Staffel 7, Folge 6, der Suppennazi.
Sehr schöner Vorschlag. Bin überrascht. Ich habe das nicht auf dem Schirm, gar nicht. Gut, werde ich mir anschauen und dann freue ich mich auf unser Gespräch.
Ja, herzlichen Dank auch dir, lieber Daniel. Und wie immer jetzt euch viel Spaß eben auch beim Reinsehen, wenn ihr diese Folge der Simpsons noch nicht gesehen habt. Jedenfalls, wir freuen uns wie immer über Kommentare, Likes und Bewertungen. Und denkt immer daran, die besten Geschichten können bei einem gemeinsamen Essen entstehen. Bis zum nächsten Mal bei Film und Fressen.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!